guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland am 23. März 2026. Das Flurstück 277 gibt sein Projekt zur Bebauung des Crash-Areals in Freiburg auf. Mehrere Fraktionen wollen einen Auftrag an die Verwaltung geben, die Kitasätze zu überprüfen. Am Abgrund Gerichtsreportagen, die vieles über Land und Leute erzählen. Wie Lohnarbeit den Körper mutiert. Und in der zweiten Hälfte der Sendung dann, Freiburg ist nicht auf Kurs. Wie ist der Stand beim Klimamobilitätsplan? Eine Debatte. Das sind die Themen dieser Stunde. Wir hatten immer wieder darüber berichtet. Die Initiative Flurstück 277 wollte das Crash-Areal in der Schnevelinstraße in Freiburg bebauen. Das Crash sollte erhalten bleiben. Ein Mischmodell mit kleinteiligem Gewerbe und sozialem Wohnungsbau sollte nach dem Modell des Mietshäuser-Syndikats entstehen. Die Initiative erreichte, dass die IHK auf das Gelände verzichtete und statt mit einem Neubau das Crash zu verdrängen, auf dem eigenen Gelände nachverdichtete. Schon Ende 2022 hatten wir mit Matthias Möller von der Initiative Flurstück 277 gesprochen. Er machte damals schon klar, dass es mehr Entgegenkommen von der Stadt brauche, um das Projekt zu verwirklichen. Am vergangenen Donnerstag folgte die Ernüchterung. Von der Initiative heißt es jetzt, das Projekt Flurstück 277 wird nicht realisiert. Die Hausprojektinitiative stellt Arbeit ein. Wir haben darüber mit der Architektin Helma Haselberger vom Bauverein Wem gehört die Stadt aus dem Mietshäuser-Syndikat gesprochen.
Woran liegt's? Gab es das 2022 angemahnte Entgegenkommen der Stadt nicht?
Also nicht so wirklich. Es liegt aber nicht nur daran, es liegt an vielen Gründen, dass wir jetzt quasi das Grundstück zurückgegeben haben. Also einmal liegt es daran, dass einfach die Baukosten in den letzten Jahren extrem gestiegen sind. Also wir hatten ja angefangen 2015 und haben damals einen Finanzierungsplan auch aufgestellt, damals noch mit den Grundstückskosten, die die IHK der Stadt bezahlen wollte. Also der Anfang war ja, dass die IHK das Grundstück kaufen wollte und wir haben gesagt, nee, wir wollen nicht, dass die IHK das kauft und dort wieder Büroräume errichtet. Wir wollen, dass da ein tolles Projekt entsteht, dass das Crash erhalten bleiben kann. Und wir haben dann damals mit dem Grundstückspreis, den die IHK bezahlen wollte, gerechnet und natürlich auch mit den damaligen Gegebenheiten, also Gelder für sozialen Mietwohnungsbau und so weiter. Und damals war es ja auch ganz gut finanzierbar. Und natürlich in der Zwischenzeit jetzt sind die Preise extrem gestiegen mit dem Ukraine-Krieg. Nochmal extrem. Und im Vergleich ist es mit der Landeswohnungsförderung einfach nicht mehr so einfach. Alle bauen in der Zwischenzeit nur noch mit diesen Geldern, also alle Investoren, die Wohnungen bauen, weil frei finanziert kann man auf dem Markt momentan gar nicht bauen, weil man da keine Mietpreise hinkriegt, die irgendwie bezahlbar wären. Das ist so mal der eine Grund, aber es gab natürlich auch noch andere Gründe. Es hat einfach sehr lange gedauert. In der Zwischenzeit sind viele Leute abgesprungen und viele Leute auch wieder dazugekommen. Letztendlich ist es schon ein bisschen daran gescheitert, dass einfach die Gruppe dann irgendwann nicht mehr wirklich handlungsfähig war, weil es einfach zu wenig Leute waren, die noch mitmachen wollten und konnten.
Kurz noch einmal zurück zu den gestiegenen Kosten, heißt konkret, die Grundstückskosten wurden auch teurer, weil das kommt ja von Seiten der Stadt. Also die Grundstückskosten sind gestiegen und die Baukosten oder was sind ganz konkret für Kosten gestiegen?
Genau, also sowohl die Grundstückskosten als auch die Baukosten sind gestiegen. Also die Grundstückskosten sind ungefähr seit dem Jahr 2015, würde ich mal sagen, so zweieinhalbfache kostet das Grundstück jetzt. Und wir hatten ja bei unserer Bewerbung um das Grundstück gesagt, wir würden das im Erbbaurecht übernehmen. Wir haben sogar eine jährliche Rate angegeben, die war auch jetzt nicht gerade günstig. Man geht ja dann immer mit dem Erbbauzins von dem aktuellen Grundstückspreis aus.
Wenn wir gerade dabei sind, die Erbpachtkonditionen, da geht ja auch in der Presseerklärung drauf ein. In der Erklärung heißt es, die neue Erbpachtpolitik der Stadt sei fiskalisch so ausgestaltet, dass gemeinwohlorientierte Projekte sie kaum tragen können. Kannst du das ein bisschen veranschaulichen?
Beim Resch hatten wir eine jährliche Erbpacht eingesetzt, jetzt in unserem Finanzierungsplan. Da kommt halt dann drauf an, natürlich auf den Grundstückspreis, aber auch, wie hoch ist der Erbpachtzins, also genau, und da gibt es schon Abschläge für sozial geförderten Mietwohnungsbau, aber halt bei den gewerblichen Einheiten keine Abschläge. Von daher ergibt sich dann schon eine relativ hohe Summe. Und bei den Projekten, die jetzt auf Klein-Escholz zum Beispiel entstehen, ist es halt so, da verlangt die Stadt eine Ablöse. Und da zahlen die Hausprojekte dann quasi das Grundstück einmal ab. Sie zahlen so viel, als ob sie das Grundstück kaufen würden, aber es gehört ihnen nicht.
Das ist durchaus bemerkenswert. Ihr schreibt noch, das hast du auch vorhin schon ein bisschen angedeutet, auch zur Handlungsfähigkeit der Gruppe. Gleichzeitig banden parallele Projekte in Klein-Escholz engagierte MitstreiterInnen und dringend benötigte Direktkredite. Hat sich das Mietshäuser-Syndikat in Freiburg in der letzten Zeit etwas übernommen?
Tja, das kann man erst dann immer sagen, wenn es dann gar nicht geklappt hat. Also wir gehen davon aus, dass die Projekte auf Klein-Escholz funktionieren, dass da das Geld zusammenkommt. Allerdings dauert halt einfach auch seine Zeit, bis man das ganze Eigenkapital eingesammelt hat. Und in Klein-Escholz ist es halt so, dass nicht nur die drei Syndikatsprojekte Eigenkapital in Form von Nachrangdarlehen sammeln, sondern auch noch die ganzen Genossenschaften. Von daher ist halt natürlich die Konkurrenz auch groß. Aber auf der anderen Seite denken wir eigentlich trotzdem, dass das Kapital in Freiburg vorhanden sein müsste. Und wir haben wahrscheinlich einfach nicht alle Leute erreicht, besonders die, die Geld haben. Von daher weiß ich nicht, übernommen würde ich jetzt mal bestreiten.
Zurück zum Crash-Areal. Wie geht es denn jetzt weiter auch mit den Clubs, mit dem Crash und dem Drifters?
Da kann ich gar nichts dazu sagen, weil momentan laufen die und die haben Verträge mit der Stadt und das wird die Stadt dann mit denen regeln. Die haben vielleicht die Möglichkeit, weiterhin Mietverträge abzuschließen mit der Stadt. Und die Stadt hat momentan ja auch nicht vor, das haben sie uns jedenfalls gesagt, jetzt weiter mit dem Grundstück irgendwas anzufangen, weil sie mit den Baugebieten auf Klein-Escholz und Giebenbach genug zu zu tun haben.
Was ist dein Wunsch zur Zukunft des Geländes?
Also ich fände es weiterhin gut, wenn auf dem Grundstück Subkultur stattfinden kann, wie das bisher ja auch schon war. Und vielleicht kommt es ja irgendwann wieder zu einer Initiative, die neu startet, von Leuten, die da ein Projekt verwirklichen wollen. Wir vom Mietshäuser-Syndikat würden die dann auf jeden Fall beraten, falls sie Interesse haben, sich als Syndikatsprojekt zu organisieren. Was ich wirklich blöd fände, wenn es verkauft wird an irgendeinen profitorientierten Investor. Das fände ich sehr schade.
Ihr sagt ja auch, dass die Initiative Flurstück 277 durchaus auch Erfolg hatte. Welchen?
Naja, also wir haben verhindert, dass die IHK das einfach kaufen konnte und bebauen konnte, das Grundstück, und wieder Büroflächen dort bauen konnte. Das haben wir verhindert. Also das Crash und das Prüfstress hatten jetzt auch noch mal 10 Jahre oder 11 Jahre ihre Räume dort und vielleicht haben sie ja auch noch weiterhin. Also das sehen wir schon auch als unseren Erfolg an.
Abschließend, welche stadtpolitischen Konsequenzen sollten aus dem Ende der Initiative Flurstück 277 deiner Meinung nach gezogen werden?
Ich finde eigentlich richtig, dass Grundstücke immer nur im Erbbaurecht vergeben werden. Nur muss man halt schauen, dass sie halt dann auch trotzdem finanzierbar sind. Oder wenn sie verkauft werden, dann nur an Gemeinwohlorientierte, die auf Dauer die Wohnungen oder auch sonstige Räume im Bestand halten. Und zwar nicht profitorientiert. Finde ich schon richtig, dass man in diese Richtung weitergeht. Nur, also, ich fände es gut, wenn man noch mehr überlegen könnte und auch Wege finden könnte, wie man die Grundstücke auch vom Preis her bezahlbarer machen könnte, also rechtliche Wege finden könnte, wie man die verbilligen kann, weil Grundstücke so teuer geworden sind, dass es einfach schwierig ist, also zu bauen überhaupt noch. Das ist, was die Stadt machen kann. Das andere wäre halt dann, es braucht einfach vom Land, vom Bund viel mehr Geld für sozial gebundene Mietwohnraum, also auch für solche Räume wie zum Beispiel Crash trifft das, also für Subkultur, für Kultur allgemein, braucht es einfach öffentliche Gelder, mit denen man dann auch bauen kann und wieder bezahlbare Wohnungen, auch diese kulturellen Räume errichten kann. Und ich meine halt, die dürften eben nicht an die privaten und profitorientierten ausgegeben werden, sondern man müsste sie wirklich so steuern, dass sie nur noch an die gemeinwohlorientierten und auf die Bestandshalter verteilt werden, weil sonst wird es nicht aufhören, dass die Mieten steigen.
Das sagt Helmer Haselberger vom Bauverein Wem gehört die Stadt aus dem Mietshäuser-Syndikat. Die Initiative Flurstück 277, die das Quash-Areal in der Schnevelinstraße neu bebauen wollte, das Quash erhalten wollte, ein Mischmodell mit kleinteiligem Gewerbe und Wohnungsbau, sozialen Wohnungsbau realisieren wollte, hat verkündet, dass die Initiative das Projekt nicht realisieren wird. Die Hausprojektinitiative stellt die Arbeit ein.
Im Haupt- und Finanzausschuss des Freiburger Gemeinderats hat die Fraktionschefin der SPD-Fraktion angekündigt, dass ihre Fraktion, eine Stadt für alle und die Grünen, angesichts der Ausgabenunterschreitung von 1,2 6,1 Millionen Euro 2025 den offenkundigen Sparmodellen, das sogenannte Offenburger-Freiburger Modell bei der Nachmittagsbetreuung und so weiter, einen Bericht von der Verwaltung wünschen. Wir hören dazu Julia Söhne.
Ich wollte nur ankündigen, dass wir noch eine Anfrage stellen zum Thema Kita-Gebühren. Wir waren da jetzt auch noch mal im engen Austausch mit der Fachverwaltung und würden einfach gerne noch mal ein paar Fragen stellen, was diese Stufen angeht, weil da auch eben eine große Abweichung von den geplanten Ausgaben ist, jetzt eher da sind weniger geplante Ausgaben in die Richtung. Und wir haben uns da schon mit den anderen Fraktionen, eine Stadt für alle, Grüne und FRVU ausgetauscht und werden dann nochmal eine Anfrage stellen, nur dass das schon mal klar ist.
Der Antrag folgt der Beschließung von überplanmäßigen Ausgaben in der individuellen Jugendhilfe, die der Rat am 24. März beschließen wird. Über viele Jahre hat Annette Ramelsberger immer wieder Prozesse mit politisch relevantem Hintergrund besucht, hat mit Prozessbeteiligten gesprochen, Nachbarn von Opfern und Tätern aufgesucht, genau hingehört und aufgeschrieben. Herausgekommen ist ein Buch, das nicht zuletzt den Umgang der Gesellschaft mit Verbrechen und Ideologien vorwiegend rechter Herkunft thematisiert. Noch ein Hinweis: in der folgenden Buchbesprechung kommen auch Zitate mit expliziten Gewaltbeschreibungen vor. Falls ihr die nicht hören könnt, schaltet bitte in den kommenden 7 Minuten ab.
Eigentlich, sagt ihr Lehrer, sei Markus einer von den Harmlosen. Er trumpfe nicht auf mit dem, was er so denkt. Dumm, dass Markus da den Mund aufmacht. Nie in meinem Leben, sagt er treuherzig, würde ich einen Deutschen schlagen.
Die Szene mit diesem Markus findet sich in dem Buch Am Abgrund von Annette Ramelsberger. Gesammelt hat sie von ihr manchmal auch zusammen mit Kollegen verfasste Reportagen für die Süddeutsche Zeitung. In den meisten Fällen war sie Prozessbeobachterin. Zu den Reportagen stellt Annette Ramelsberger kurze Texte, die das Geschehene noch einmal reflektieren und neuere Informationen hinzufügen. Das Buch beginnt mit einem sehr lesenswerten Rückblick auf den Bombenanschlag auf das Oktoberfest in München im September 1980. Es folgen unter anderem Reportagen aus dem Ostdeutschland der späten 90er und der Nullerjahre über rechte Jugendliche und die besondere Kunst des Wegsehens, Schönredens, Schweigens und Nicht-Ernst-Nehmens. Da ist die Zeugin Monika S., 42 Jahre alt und sehr aufgebracht.
Ich habe mir nichts vorzuwerfen, sagt sie und schleudert der Richterin hin. Zum 12. Juli sage ich gar nichts. Alles Weitere über meine Anwältin.
Aufgebracht ist Monika S., weil sie einen Strafbefehl wegen unterlassener Hilfeleistung bekommen hat. Vorher hat sie der Polizei erzählt, wie der 17-jährige Marinus auf ihrer Terrasse von anderen Jugendlichen schwer misshandelt wurde, wie sie auf ihn uriniert haben und ihn zwangen, zuzugeben, dass er ein Jude sei, obwohl er das nicht war. Danach brachten sie ihn in einen Schweinestall, quälten ihn weiter und ermordeten ihn. Monika S. hat ihm weder geholfen, noch als Marinus dann vermisst wurde, von sich aus etwas gesagt. Auch nicht den Eltern, die ihren Sohn im Dorf verzweifelt gesucht haben. Aufgeflogen ist der Mord, als der jugendliche Haupttäter mit seinen Prahlereien über einen von ihm begangenen Mord zu weit gegangen ist und gewettet hat, er wisse, wo die Leiche ist. Die Reportagen drehen sich um krasse Fälle und immer wieder auch um krasse Fälle des Wegsehens. Die meisten Taten, aber nicht alle, haben einen rechtsradikalen Hintergrund. Einige Fälle kennt man bereits aus den Medien, wie etwa die Morde des NSU. Doch von Ramelsberger erfährt man dann immer noch Dinge, die man noch nicht wusste, etwa über die Familie des NSU-Trios. Kritisch beleuchtet Annette Ramelsberger die Haltung von Nachbarn, Bürgermeistern, Polizei und Justiz. Doch manchmal bekommt von ihr eine Richterin auch gute Noten, wie die Richterin Ursula Mertens. Nachdem sich der Attentäter von Halle als unterdrückter weißer Mann dargestellt hat, antwortet ihm die Richterin einfach:
Sie hocken in Ihrem Kinderzimmer, schauen in Ihrem Computer, Ihre Mutter zahlt die Krankenversicherung. Wo ist Ihr Problem?
Der 28-jährige Attentäter von Halle bereut nur, dass er nicht mehr als zwei Menschen umbringen konnte und dass sich darunter weder ein Jude noch ein Mensch mit Migrationshintergrund befand. Er ist geradezu ein Prototyp für die meisten Täter, denen wir in dem Buch von Annette Grammelsberger begegnen. Sie sind in den allermeisten Fällen männlich, sind ich-bezogen und im vollen Opfermodus. Schuld haben immer die anderen. Sie hegen Hass auf alle, die sie als fremd definieren, häufig auch auf Juden, und haben immer wieder eine dezidiert schlechte Meinung von Frauen, die eigene Mutter eventuell ausgenommen. Abgesehen von dummen Schlägern vom Lande sind sie oft durchaus intelligent. Doch das hilft ihnen nichts, da sie ihre Intelligenz nur nutzen, um sich mit ihrem Hass einzumauern, Verschwörungstheorien nachzuhängen und sich aufgrund ihrer Abstammung, ihres Geschlechts oder ihrer Religion überlegen zu dünken. In den Einzelheiten gibt es manche Unterschiede, aber dieses Muster trifft man vom deutschtümelnden Schläger bis zum bedenkenlos mordenden Islamisten. Interessanter als die Täter sind die wirklichen Opfer, die Rammelsberger porträtiert.
Dann kommt Ina. Sie hat ein rotes Sommerröckchen an, eine Glasperlenkette um den Hals. Ein Grübchen im Gesicht, zumindest hält man es für ein Grübchen. Man möchte sie ständig ansehen. Sie lächelt, sie strahlt.
So harmlos kommt die Zeugin daher. Doch dann zeigt sie dem Staatsanwalt die Wunden, die ihr der Massenmörder Anders Behring Breivik am 22. Juli 2011 auf der kleinen Insel Utøya in der Nähe von Oslo beigebracht hat. Eine Narbe oberhalb des Herzens, eine 40 cm lange Narbe vom linken Handgelenk bis zum Oberarm und ein Einschussloch im Unterkiefer. Das vermeintliche Grübchen ist die Stelle, wo die Kugel wieder herauskam. Insgesamt wurde sie viermal getroffen. Sie konnte fliehen, ein Freund und eine Freundin hielten ihre Wunden mit den Händen zu und sie blieben bei ihr, auch als der Täter nochmal bedrohlich nahe kam. Natürlich hat Ina danach Albträume, aber sie hat ihr Studium fortgesetzt und sie engagiert sich jetzt noch mehr für die Arbeiterpartei, deren Jugendcamp Breivik überfallen hat. Das Buch ist eine kommentierte Sammlung von 36 gut recherchierten und sehr lebendig aufgeschriebenen Reportagen. Jede lohnt sich zu lesen. Rammelsberger geht es nicht um Sensation, sondern darum, etwas tiefer zu sehen, soweit das halt geht. Es ist auch ein sehr politisches Buch. Annette Rammelsberger am Abgrund, Reportagen aus den Gerichtssälen dieser Republik. Verlag Antje Kunstmann, München 2026, 367 Seiten, Hardcover 26 Euro, als E-Book 20,99 Euro.
Kuckuck von Janis Voy beobachtet, wie Lohnarbeit den Körper mutiert. Der Text versteht sich als Gegenform zu Entwicklungsberichten und Leistungsdokumentationen, die zum Arbeitsalltag in Wohngruppen gehören. Janis Voy ist Künstlerin, Autorin und pädagogische Fachkraft. Radio Blau Leipzig hat mit Janis Voy gesprochen.
Ich spreche mit Janis Voy über deren Lesung auf der Buchmesse am Samstag um 15 Uhr an dem Messestand HKB. Willkommen, Janis. Was hast dich in die Welt des Kunstmachens gebracht?
Ich habe schon als Kind angefangen, Kunst zu machen. Ich habe früh im Theater gespielt als Kind und wollte zuerst eigentlich Schauspielerin werden, aber habe mich dann umentschieden und bin letztendlich zum Kunststudium gekommen, nachdem ich vorher eine Ausbildung zur pädagogischen Fachkraft gemacht habe.
Welche Rolle spielt Zeit in Ihrem Schreiben?
Zeit spielt in meinem Schreiben insofern eine Rolle, als dass ich oft in Fragmenten schreibe, also in kleinen Textstücken. Und diese Textstücke entstehen oft auf meinem Weg zur Arbeit, auf meinem Weg, wenn ich in der Straßenbahn sitze. Und später füge ich diese kleinen Stücke dann zusammen. Und so entsteht ein Text, der aus ganz vielen kleinen Momenten besteht, aber doch dann eine größere Zeitspanne darstellt.
Danke. Ich sehe, dass Vögel und die nichtmenschliche Welt in ihrem anderen Arbeit und auch hier in Kuckuck auftauchen. Du hast beispielsweise Antitaubenstacheln in einem früheren Stück verwendet. Konntest du uns mehr darüber erzählen?
Also der Text, den ich jetzt auf der Buchmesse lese, heißt Kuckuck. Und in einer früheren Arbeit, die Deepfake Twink hieß, habe ich Taubenabwehrstacheln benutzt. Das sind, wenn ihr durch die Stadt geht und auf den Gebäuden diese Metallstacheln seht, das sind diese Objekte. Und ich weiß nicht genau, woran es liegt, dass ich mich immer wieder zu Vögeln hingezogen fühle, aber dadurch, dass ich viel in Beobachtungen schreibe und Vögel viel im Stadtraum auftauchen, tauchen sie auch natürlicherweise in meinen Texten auf. Und dann sehe ich Bilder, die für mich Sinn machen, und baue daraus die Welt in dem Text. Und der Kuckuck ist ein Vogel, der sein Ei in fremde Nester legt. Und ich benutze diese Metapher auch, oder diesen Vorgang als Metapher für ein alternatives Sorgesystem, das der Kernfamilie widerspricht. Und das ist vielleicht etwas abstrakt, aber so passiert das dann beim Schreiben. Und genau, auch wenn diese Metapher des Kuckucks eine ist, über die ich noch weiter nachdenken möchte, und auch eine ist, die brutal ist, weil das Kuckucksbaby dann natürlich auch in Konkurrenz zu den anderen Vögeln in dem Nest steht, war das eine Metapher, die sich mir aufgedrängt hat im Schreiben dieses Textes. Und ich habe an einem Tag auch einen toten Kuckuck gefunden, tatsächlich, während ich über den Text geschrieben habe, während ich den Text geschrieben habe. Und so ist er in den Text gekommen. Außerdem spreche ich auch in einem Abschnitt über, oder in mehreren Abschnitten über das Steißbein. Und das Steißbein als Knochen unseres menschlichen Skeletts wird auch Kuckucksbein genannt.
Du sprichst von Lohnarbeit, die den Körper verändert. Was ist die Beziehung zwischen Lohnarbeit und deiner Queerness?
Also ich beobachte in dem Text, in diesen kleinen Fragmenten, die ich schreibe, wie mein Körper sowohl im ganz Kleinen als auch in größeren Strukturen, also im ganz Kleinen von Haut an meinen Händen, die austrocknet durch Desinfektionsmittel, bis zum großen, sowas wie mein Schlafrhythmus, der durch die Schichtarbeit verändert wird. Das untersuche ich in den kleinen Fragmenten des Textes. Und ich beziehe das auch auf alle Bereiche meiner Person und meines Körpers und wie sie wahrgenommen werden. Natürlich als queere Person werde ich auf Arbeit ganz anders wahrgenommen als in meinem Freundeskreis. Und ich glaube, das ist grundlegend etwas, womit erstmal alle etwas anfangen können, weil wir natürlich in unserem Freundinnenkreis in a way eine andere Person sind als in einem professionellen Environment, in einem professionellen Umfeld. Und so beobachte ich, wie diese unterschiedlichen Wahrnehmungsmomente stattfinden und ich beobachte, wie die Kategorisierung, die ich über die Kinder ausübe, indem ich pädagogische Instrumente benutze, wie zum Beispiel Leistungsdokumentation, wie die auch natürlich eine Wirkung auf mich haben und vielleicht meine eigenen Analysetools teilweise auch sind, indem ich meinen Bindungstyp dann auch hinterfrage und ich darüber nachdenke, wie groß meine Frustrationsschwelle ist oder so. Ich glaube, was ich nicht erreichen möchte mit dem Text ist, dass es ein Aufschrei ist dagegen, dass ich falsch gesehen werde auf Arbeit oder niemals in meiner Queerness auf Arbeit wahrgenommen werden kann. Damit bin ich okay und das ist auch ein Schutz für mich. Für mich ist viel interessanter, wie im Kleinen und im Großen sich Körper und Wahrnehmung verändern und wie das durch meinen Körper als einen Körper, der sich als queer versteht, eben eine bestimmte Betrachtungsweise bekommt.
Nach meiner Erfahrungen, die IT-Branche sind mir Messung, Überwachung und Standardisierung vertraut. Mhm. Ziele und Teamstrukturen funktionieren sehr ähnlich wie ein Fließband. Mhm. Vielleicht, weil mein Management so viel Produktivität wie möglich auch uns sehen und sicherstellen wollte, dass wir irgendwie austauschbar sind. Wie könnte das bei dir in einem Pflegekontext Anklang finden, in dem Kinder von dir abhängig sind?
Ich finde das eine schwierige Frage. Ich glaube, dass standardisierte Einordnungsprozesse, Einsortierungsprozesse natürlich auch in der pädagogischen Arbeit passieren durch Leistungsdokumentation, Entwicklungsberichte. Diese Entwicklungsberichte orientieren sich an gewissen Entwicklungstabellen, die vorgegeben sind und an gewissen psychologischen oder pädagogischen Theorien. Und so stelle ich mir in dem Text die Frage, inwiefern unsere tägliche Arbeit des Protokollierens, die wir machen müssen als pädagogische Fachkräfte, eigentlich auch das Leben der Kinder, mit denen wir arbeiten, vorbestimmt und so konstruiert, dass sie eben ein bestimmtes Leben dann führen werden, das durch diese Einordnung entsteht.
Im Mobilitätsausschuss des Freiburger Gemeinderats stand am Mittwoch der vergangenen Woche das Monitoring zum Umsetzungsstand des Klimamobilitätsplans Freiburg 2030 auf der Tagesordnung. Des Weiteren ging es unter anderem auch um die digitale Parkraumkontrolle per Scancar. Wir haben mit Fabian Kern vom VCD Südbaden und RDL-Gemeinderatskorrespondent Michael gesprochen.
Was hat denn jetzt der Klimamobilitätsplan gezeigt, Fabian? Wie weit ist denn Freiburg?
Also das war das erste Monitoring zur Umsetzungsstand des Klimamobilitätsplans. Der ist 22 oder 23 dann beschlossen worden und sie haben sich jetzt die Jahre 23 und 24 angeguckt. Also so wie ich das verstanden habe, dadurch, dass es das erste Monitoring war, haben sie etwas länger gebraucht, um die Daten überhaupt rauszufinden, woher kriegen sie welche Daten und wie fassen sie sie zusammen. Aber es ist auch klar, es waren die ersten zwei Umsetzungsjahre, da mussten sie, es gab auch einen personellen Wechsel in der Stabsstelle. Der den Klimamobilitätsplan mitentwickelt hat, ist gar nicht mehr da, das ist neues Personal. Von dem her gab es da einiges an Aufarbeitung, glaube ich. Dafür finde ich das Ergebnis eigentlich recht ansehnlich. Also wenn man sich auch das Layout der PDF anguckt, dann gibt es da durchaus einige. Also das ist schön aufbereitet, gut aufbereitet. Klar ist aber auch, die haben sich jetzt erstmal angeguckt, in welchen Maßnahmenfeldern sind sie denn ins Handeln gekommen oder haben zumindest die Planung vorangetrieben, um dann später ins Handeln zu kommen. Es ist aber jetzt in diesem Evaluationsbericht noch nicht darauf eingegangen worden, wie haben sich konkret die CO2-Emissionen durch diese Maßnahmen verbessert. Da gibt es ja ein separates Monitoring, wie sich die CO2-Emissionen generell in Freiburg entwickeln. Und sozusagen den ersten Impact wird man in diesem Monitoring dann sehen. Hier geht es eher darum, die gucken, welche Maßnahmen haben wir uns vorgenommen, sind die angegangen worden, sind die umgesetzt worden, wie stehen wir da?
Ein Thema ist ja, über das wir auch früher immer wieder gesprochen haben, der sogenannte Modalsplit, also wie verteilen sich die Verkehre in Freiburg, welche Verkehrsmittel werden genutzt. Kam da was jetzt dann schon heraus, wie sich das Ganze entwickelt? In der Vergangenheit haben ja noch immer viel zu viele Menschen aufs Auto auch in Freiburg gesetzt.
Ja, ich wollte zunächst noch mal einen anderen Akzent setzen. Also ich finde nicht, dass es Freiburg auf dem Kurs ist, sondern ich finde tatsächlich, Freiburg ist nicht auf Kurs. Der Modal Split und die PK, also die Wegekilometer, die per Auto, zu Fuß, mit dem ÖPNV und so weiter zurückgelegt werden, um da gleich einzusteigen, ist dann zum Beispiel so, dass der Kfz-Anteil bei den Wegekilometern gleich geblieben ist. Auch die Anmeldezahlen von Autos und der relativ geringe Prozentsatz von zum Beispiel Elektromobilität deutet nicht darauf hin, dass das sich realisieren wird. Und vor allen Dingen das Zentrale ist, dass das finanzielle Standbein, das sich eigentlich vorgenommen hatte, die Stadt, durch Gesetzeskompromiss zwischen Schwarz und Grün auch weggefallen ist. Nämlich, dort war angedacht worden, dass es eine Arbeitgeberabgabe für die Wege zumindest der Beschäftigten und so weiter geben sollte. Also insofern sage ich mal, das ist eine eher Wahlkampfüberschrift als eine Tatsachenbeschreibung, auch wenn es sich zurückgeht auf das Jahr 23, 24 und wo die vier Hauptbereiche, die dort tangiert sind und die 60 Maßnahmen, die angeblich zu zwei Drittel erfüllt seien, angegangen sind. Das waren vielerorts nur Vorplanung gewesen.
Freiburg. So. Wahlkampf.
Das ist meine Antithese jetzt mal.
Als Wahlkampf bezeichnest du die These, die schon den Titel der Publikation Freiburg auf Kurs. Wie siehst du das, Fabian?
Ja, also Michel hat recht. Die Stadt zieht natürlich dann immer raus, dass die Anzahl der Wege im Umweltverbund haben sich erhöht, aber die CO2-Emissionen entstehen ja nicht bei der Anzahl der Wege, sondern bei den zurückgelegten Kilometern. Und da ist der Anteil des MIF, des motorisierten Individualverkehrs, gleich geblieben. Und ja, die Elektrifizierungsquote ist nicht auf dem Weg. Auch Freiburg ist da nicht besser wie irgendwo anders. Und eine Quote hat sich verbessert. Im Carsharing ist die Elektrifizierungsquote tatsächlich gestiegen, aber trotzdem auch noch nicht da, wo man hin will. Die mit den Maßnahmen, ich hatte auch das Gefühl, oftmals haben die sich gesagt, ja, wir sind jetzt auf dem Weg, also auch die Zählung, mit wie vielen Maßnahmen sind jetzt schon auf dem Weg oder umgesetzt, sie war sehr, sehr optimistisch. Also da gab es einen großen Anteil, wo sie überhaupt noch nichts zu sagen konnten und die noch gar nicht angefangen haben und sie haben dann trotzdem irgendwie alle Maßnahmen, wo schon mal was gemacht wurde, einfach als Erfolg verbucht und abgehakt und das ist mir auch ein bisschen zu auf die Schultern klopfen. Oftmals sind es auch tatsächlich Maßnahmen, mit denen sie selber gar nichts zu tun haben. Also wo sie dann andere Akteure aktiv geworden sind und sie sagen jetzt, ja super, haben wir alles gemacht, haben wir umgesetzt, wo ich mir dann auch denke, naja, das ist ein bisschen zu optimistisch gedacht.
Gehen wir in die Maßnahmenpunkte. Punkt 1 ist, was angegangen werden soll, ist der Ausbau, der weitere Ausbau des Radwegenetzes. Wie geht der voran? Wie weit sind da die Planungen, Fabian?
Also Das war tatsächlich der Anteil im Model Split, der massiv gestiegen ist. Also wenn man sich die Binnenwege anguckt, dann gibt es viel mehr Wege, die auf dem Fahrrad zurückgelegt werden. Auch bei den Kilometern ist der Fahrradanteil signifikant gestiegen. Das hat sicherlich auch den Effekt, dass die E-Bike-Quote in diesem Betrachtungszeitraum auch gestiegen ist. Also es ist ja durch viele Studien belegt, dass wenn die Leute sich ein Pedelec zulegen, die zurückgelegten Kilometer auch länger werden und das Rad auch öfters genutzt wird. Es ist auch im Radwegenetz was passiert. Das kann man jetzt nicht sagen, dass da nichts passiert ist. Ich glaube, der Fuß- und Radentscheid hat da auch einiges an Bewegung reingebracht. Wir sind weit entfernt von fertig. Wir sind auch weit entfernt von die Standards, die wir gefordert haben damals als Fuß- und Radentscheid, sind umgesetzt worden. Aber es gab durchaus Maßnahmen, die umgesetzt wurden. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Wenzinger Straße angucken, bei der Blauen Brücke, wie das vor 5 Jahren noch aussah, mit überall Autos, die durchfahren, die dort parken, da gibt es schon Veränderungen, die man durchaus feststellen kann. Ich finde es auch positiv zu erwähnen, dass der Radschnellweg jetzt angefangen wird zu bauen in Herdern, also die Stadt Freiburg hat dort die Planung massiv vorangetrieben, insbesondere der Florian Schneider war da sehr dahinter. Wenn man sich anguckt, was außerhalb des Freiburger Stadtgebiets läuft beim Regierungspräsidium, die haben im Prinzip schon aufgegeben. Also die sagen nicht mal mehr ein Datum, wann sie fertig sein wollen, geschweige denn, wann sie anfangen wollen zu bauen. Also das ist natürlich, man will immer mehr, man will, dass es schneller geht, aber man kann es auch deutlich schlechter haben, sagen wir mal, beim Radwegenetzausbau.
Das ist richtig, aber trotz alledem, also gerade wenn wir den auch in Freiburg ja typischen Auspendelverkehr in Bezug auf Freizeitverhalten ansehen, wäre es sicherlich besser, auch da schon weiter zu sein. Denn wenn das substituiert werden soll von Autos hin zu Fahrrad, dann wird man sicherlich auch um den Ausbau der Elektromobilität im Fahrradbereich und auch in den Carsharing-Bereichen nicht darum herumkommen. Plus die Verbesserung natürlich der Wegestrukturen da drin und der Priorisierung da. Würde ich jetzt mal auch sagen, also als Gegenakzent, sondern einen differenzierteren Akzent vielleicht zu der. Aber ich finde, du hast an dem Punkt auch vollkommen recht.
Fabian, du hast angesprochen den Fuß- und Radentscheid. Ich habe immer den Eindruck, beim Radwegenetz geht zumindest so ein bisschen was schon voran. Es könnte sicher deutlich schneller gehen. Im Fußverkehrsbereich, was auch Maßnahmen der Barrierefreiheit angeht, was auch Überwege, Ampeln angeht etc., da geschieht, so zumindest nehme ich das wahr, in Freiburg relativ wenig. Wie nimmst du jetzt die Planung für einen verbesserten Fußverkehr in Freiburg wahr?
Also ich sehe auch, dass da absolut die Priorität fehlt. Ich sehe schon, dass wir im Garten- und Tiefbauamt Menschen sitzen haben, die selber auch Fahrrad fahren. Die haben das Problem in Anführungszeichen, dass sie halt Männer zwischen 40 und 60 sind oder zwischen 35 und 60 und deswegen eine Perspektive auf den Radverkehr haben. Hey, geht doch, kann man doch benutzen. Also da fehlt oftmals diese Brille von kleine Kinder und ältere Menschen sollten auch sicher Fahrrad fahren können. Aber grundsätzlich gibt es ein Verständnis für Radverkehr. Die Perspektive des Fußverkehrs fehlt da sehr. Also ich habe gerade wieder einen kleinen Sohn mit 6 Monaten, bin mit Kinderwagen unterwegs in der Stadt und Barrierefreiheit. Da gibt es noch massive Lücken und dort gab es eigentlich auch eine Stelle, wo aber, ich glaube, dann über längere Krankheiten die Stelle praktisch nicht ausgeübt wurde, nicht besetzt wurde. Und wenn wir dann nachfragen, wie sieht's denn aus mit Fußverkehr, dann werden wir eben mit Maßnahmen, ich sage jetzt nicht abgespeist, das sind ja auch Sachen, die wichtig sind und man muss ja auch irgendwo anfangen. Also Thema Bordsteinabsenkung im Kreuzungsbereich, die Sichtbarkeit durch schraffierte Bereiche und dann solche, wie sagt man, so kleine Inseln, dass man schon sich in die Straße vortasten kann, um die Autos rumgucken kann, damit die Straßenquerung auch nicht so lange ist. Also da wird im Kleinen schon was gemacht, aber es sind Tropfen auf den heißen Stein und leider noch viel zu wenige Tropfen. Also es gab auch einen Beschluss vom Gemeinderat zum Beispiel, der die Kreuzungsbereiche in der Viere, die Stadtverwaltung beauftragt haben, die Kreuzungsbereiche in der Viere besser freizuhalten und die Kreuzungen sicherer zu machen. Da gab es dann 3, 4 Kreuzungen, die umgebaut wurden, soweit ich weiß, aber dann hat man im Endeffekt wieder aufgehört. Die Maßnahmen zur Beseitigung des Gehwegparkens, die Umordnung der, also die Neuordnung des Parkens in gewissen Quartieren, das geht sehr, sehr langsam voran. das schmerzt so richtig, wenn man dann wieder sieht, dass die Digitalisierung uns da wieder im Wege steht. Also dann heißt immer, ja, wenn wir das Parken neu ordnen, dann müssen wir danach eine Parkraumbewirtschaftung einführen. Das heißt, dann müssen wir Bewohnerparken machen. Fürs Ausstellen des Bewohnerparkausweises brauchen wir die ComOne, die Dienstleistungsgesellschaft für die Informationstechnik in Baden-Württemberg, damit die Erfassung des Bewohnerparkens digital ist und, wie sagt man, medienbruchfrei sozusagen. Und weil der Bewohnerparkausweis für die Autos nicht medienbruchfrei beantragt werden kann, verzögert sich die ganze Umgestaltung des Parkraums und damit auch die Verbesserung für den Fußverkehr, weil die Autos dann nicht mehr auf dem Gehweg stehen und im Zuge der Umordnung des Parkens dann auch Kreuzungsbereiche besser freigehalten werden können und etc. Also im Endeffekt, weil man den Autofahrern den Bewohnerparkausweis nicht so bequem wie möglich ausstellen kann, können wir leider nichts für den Fußverkehr tun.
Also das ist auch ein bisschen das prinzipielle Verhältnis dazu, dass man zu ordnungsrechtlichen Maßnahmen, vor ordnungsrechtlichen Maßnahmen auch zurückschreckt einfach. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Ja? Das heißt, es ist ja auch in diesen Zielschwerpunkten, die ausgehandelt sind, sind ja alles angebotsorientierte Maßnahmen im Wesentlichen, die da vorgelegt worden waren. Aber nie ordnungsrechtlich, dass man zum Beispiel sagt, okay, da muss eben halt mal, sie machen hier fortgesetzt Kontrollen auf Schwarzfahrer im ÖPNV, aber die normale, wenn man die Kartäuserstraße lang geht, da passiert so gut wie nie was, ja, auf Deutsch gesprochen. Also da fehlt eigentlich auch so eine Tendenz, die eingeschworene Tendenz, die unter Neideck da schon entwickelt worden war, das fassen wir nicht an, ja. Also da auch mal dann zu sagen, okay.
Bestes Beispiel in Haslach. Also die Sophie Kilian hat es, glaube ich, nochmal angesprochen. Wir haben uns, also weil dieser Klimamobilitätsplan hat auch einen Teil zu Stadtteilzentren. Stadtteilzentren sollen verkehrsberuhigt werden, sicher sein für kleine Kinder, eine höhere Aufenthaltsqualität und so weiter. Und wir haben uns in Haslach 4 Jahre lang beschäftigt mit Bürgerforen. Wir haben Aktionen gemacht vom Fuß- und Radentscheid. Es gab x Stadtteilkonferenzen, einen Beteiligungsprozess, ein Planungsbüro wurde beauftragt. Es gab x Lösungen, die auf dem Tisch lagen. Und mit was sind wir jetzt am Ende rausgekommen? Die stellen jetzt ein paar mehr Radbügel auf, machen bei einer oder anderen Kreuzung, machen sie die Straße ein bisschen schmaler, dass man besser rüberkommt, machen vielleicht einen Kreisverkehr noch bei der Markgrafenstraße, Schererstraße. Aber die Maßnahmen, die auch in der Verkehrsstudie was gebracht haben, also die tatsächlich den Durchgangsverkehr in Haslach reduziert haben, den illegalen Durchgangsverkehr, weil diese Karl-Kistner-Straße ist anlegerfrei, diese Maßnahmen sind nicht beschlossen worden. Und sie lagen auf dem Tisch. Und weder die Stadtverwaltung noch die Politik hat sich getraut zu sagen, ja, das ist ein Stadtteilzentrum, wir wollen nicht, dass Bürgerinnen und Bürger aus Opfingen mit dem Auto durch Weingarten und Haslach in die Innenstadt fahren. Dafür gibt es Bundesstraßen. Die sollen über die Tel Aviv-Jaffo-Allee zum Zubringer Mitte fahren und dort in die Stadt. Die sollen nicht durch Haslach fahren. Das wurde bewusst nicht entschieden. Und wenn wir mit so einer Politik, mit so einer mutlosen Politik weitergehen, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn in 4 Jahren immer noch der Kfz-Anteil der Wegekilometer gleich ist. Das habe ich auch im Ausschuss wieder gesagt. Michel hat es aufgenommen.
Ja, genau. Also eben, das sind... Das,
ihr seid
das,
euch das also, ihr seid euch also weitestgehend einig, dass es um wirklich was zu erreichen in Sachen Klimabilanz im Verkehrsbereich in Freiburg, dass es da auch drastischere Maßnahmen bräuchte, auch wirklich ordnungsrechtliche Maßnahmen.
Es ist einfach eine Illusion, den Leuten vermitteln zu wollen, ihr könnt alles machen wie bisher und dann zu hoffen, dass sich was zu verändert. Veränderung kann wehtun, aber Veränderung ist notwendig.
Das kann man viele Bereiche angucken. Man kann das mit dem Umwelt, mit dem Umland auch angucken. Ja? Also das heißt, die Überzeugungskraft hin zum Umland, da dehnt sich jetzt zumindest via der privaten Fahrradverleiher bestimmte Stellpunkte und dass du auf die Leihräder kommen kannst und auch abstellen kannst an den Umsteigepunkten zum ÖPNV, da dehnt sich jetzt was aus. Aber das hätte man ja auch schon von vornherein sich denken können, ja. Und man kann auch ordnungsrechtlich, wenn man etwas sagt, wenn wir die Innenstadt schon frei halten, auch wenn da die ganzen Parkhäuser im Außenring nun mal sind, dann kann man ja auch mal den Schritt wagen in Richtung, was denken wir eigentlich ein, dass diese Innenstadt auch in den Parkhäusern nur mit Elektromobilität beziehungsweise nur mit Quoten für Verbrenner im äußeren Bereich belegt werden. Das ist sowohl jetzt im Umbau der Parkgarage am Bahnhof, als auch in den anderen städtischen nie auch nur in Erwägung gezogen worden, ja, solche Überlegungen. Und so größere Überlegungen sich zu machen, das ist im Moment nicht auf der Agenda, zumindest der politischen Führung, sage ich mal, im Bürgermeisteramt.
Wobei das natürlich auch dann ein bisschen die Frage ist, autofreie Innenstadt zu versuchen, ja, aber ob man, wenn man Parkhäuser erhält, ob man dann praktisch die ausschließen soll, die sich kein neues Elektrofahrzeug leisten können, das ist natürlich durchaus auch diskussionswürdig.
Aber du kommst in diese Innenstadt, du kommst mit Fahrrädern, du kommst mit dem ÖPNV, du kommst dort rein. Und wenn das so ist, sage ich, in der Stadt haben 40% ein Automobil der Haushalte. Und 60% ist die Mehrheit. Die kommt dort rein. Und gerade wenn man sagt, dass die Leute in Anführungszeichen finanziell ärmer sind, dann sind das diejenigen, die als erstes auf solche Fortbewegungsmittel angewiesen sind.
Und also nochmal zwei Aspekte da. Also zum einen ist es nicht mehr so, dass du ein Elektroauto nur noch neu kaufen kannst. Also der E-Automarkt, gerade im Gebrauchten, ist zurzeit sehr attraktiv, weil es diese staatliche Prämie für Neufahrzeuge gibt, will sozusagen niemand mehr, ja, jetzt übertrieben gesprochen, diese alten E-Autos in Anführungszeichen von vor 3-4 Jahren gebraucht kaufen. Deswegen ist es eigentlich gerade relativ erschwinglich, sich gebrauchte E-Autos zu kaufen. Wir wissen auch mittlerweile, dass diese ganze Angst mit die Batterie nippelt dann ab, die ist völlig unbegründet. Also ich kann es ja transparent machen, ich arbeite bei Naturenergie Sharing, bei einem Carsharing-Anbieter. Wir haben E-Carsharing seit 2014. Wir haben Fahrzeuge, die sind 12 Jahre alt und die Batterie funktioniert immer noch. Also es ist nicht so, dass die jetzt wahnsinnig viel schlechter wird nach 3 Jahren oder sowas. Also erstens, E-Mobilität ist zugänglich, aber klar, nur die Antriebswende ist zu wenig. Wenn wir jetzt aber aus der Perspektive des Klimamobilitätsplans drauf gucken, dann ist natürlich eine lokale Verringerung der CO2-Emissionen durch eine Antriebswende durchaus denkbar. Wenn man jetzt aber diese Parkhausproblematik nochmal anguckt, da geht es mir gar nicht darum, die Parkhäuser zu schließen. Aber nee, wenn wir zum Beispiel das Colombi-Quartier angucken, wir haben die Rottek-Garage und die Garagen am Bahnhof, die sind teilweise zumindest in städtischer Hand. Die Rottek-Garage ist es. Wenn du alle Bewohnerparkausweise des Colombi-Quartiers einsammeln würdest und den Leuten sagen würdest, ihr könnt von mir aus für die Kosten des Bewohnerparkausweises oder vielleicht für ein bisschen mehr euer Auto in der Rottek-Garage parken. Und wir machen das gesamte Colombi-Quartier autofrei an der Oberfläche. Dann hast du eine komplett andere Aufenthaltsqualität, viel weniger Lärm, weil in der Eisenbahnstraße diese Autos nicht mehr über das Kopfsteinpflaster rappeln. Du hast viel weniger Parksuchverkehr, weil alle wissen, es gibt keine Parkplätze oben. Und die paar, die es noch gibt, sind für Menschen mit einem Behindertenausweis, die Einschränkungen haben, und ein paar also Lieferzonen für das Gewerbe, für den Einzelhandel, der da ist. Das wäre ein komplett anderes Quartier. Und es gibt mehr Stellplätze in der Rottek-Garage, als es Bewohnerparkausweise in Colombi-Viertel gibt. Ja. Das könntest du heute beschließen. Die FSB ist eine 100%ige Tochter der Stadtbau. Du könntest das heute beschließen, wenn du möchtest. Aber du brauchst politischen Willen dafür.
Ja. Ich denke auch, das ist das Kernproblem in Freiburg.
Es gibt auf jeden Fall einige Vorschläge. Vielleicht noch kurz, weil wir ja auch ordnungsrechtliche Aspekte angesprochen haben und das Parken angesprochen haben, auch auf der Tagesordnung des Mobilitätsausschusses und auch Teil des Klimamobilitätsplans ist ja die Parkraumbewirtschaftung. Da soll jetzt in Zukunft ein Scan-Car durch die Gegend fahren und die digitale Parkraumkontrolle voranbringen. Wird das jetzt eine relevante Verbesserung darstellen?
Also wir sind weit entfernt davon, dass das Realität wird. Ne? Das ist jetzt ein Pilotversuch. Also während andere Länder in Europa das seit Jahren einsetzen, produktiv und auch wirklich mit echten Verwarnungen, sind wir jetzt in Baden-Württemberg seit einem Jahr so weit, dass wir eine Rechtsgrundlage haben. Das ist das einzige Bundesland, das bisher eine Rechtsgrundlage hat. Aber jetzt fangen wir erstmal an, Pilotprojekte zu machen, um rauszufinden, ob das technisch vielleicht geht, was im Ausland seit Jahren praktiziert wird. Also da muss man schon ein bisschen die Köpfe, Hände über den Kopf zusammenschlagen. Also es scheint sehr vielversprechend zu sein, diese Versuche. Das Problem, das Grundproblem ist da, die Stadt, also die Politik hat ja beschlossen, wir weiten die Parkraumbewirtschaftung aus. Das ist gut. Es geht sehr langsam. Also wir sind jetzt bei 24,2% der Gesamtfläche der Stadt, die bewirtschaftet ist. Das Problem ist aber, wenn du mehr Fläche bewirtschaftest, brauchst du mehr Personal, um diese Regelungen auch durchzusetzen. Weil Regeln aufstellen und nie kontrollieren bringt nichts. Siehe Karl-Kistner-Straße, anlegerfrei, 66% der Autos interessiert es nicht. Also wenn du Parkregeln und Gebühren erheben willst, musst du es auch kontrollieren. Da du keinen Einfluss darauf hast, wie hoch das Bußgeld ist bei einem Verstoß, weil das ist Bundesrecht, musst du die Kontrollintensität erhöhen. Und das schaffst du nur durch den Einsatz von Technik. Und ich bin auch überzeugt davon, um den gleich mal vorzugreifen, es gibt ja immer die Datenschutzbedenken, aber ich bin überzeugt davon, dass es sehr viel besser ist oder weniger gefährlich, ein staatlich reguliertes Scanfahrzeug oder mehrere durch die Stadt fahren zu haben, die ein klares Protokoll haben, was mit den aufgenommenen Daten passiert, also dass die auf dem Gerät analysiert werden, abgeglichen werden mit einer Datenbank und wenn kein Verstoß vorliegt, sofort gelöscht und ansonsten wird einfach ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Im Vergleich dazu sind diese ganzen Kameras, die an allen modernen Autos verbaut sind, Daten aufnehmen, die Teslas teilweise komplett wegspeichern und in ihre Cloud hochladen, ein viel, viel größeres Problem als die 3-4 Fahrzeuge, die dann im öffentlichen Auftrag rumfahren und eine klare Regelung haben, wie sie mit Daten umgehen. Mhm. Und also durch die höhere Kontrollintensität kannst du die Regelung durchsetzen und natürlich hat nur dann die Maßnahme auch einen Einfluss auf deine CO2-Bilanz.
Und man muss dazu sagen, es gibt eine Datenschutzgrundverordnung und dazu haben sich die öffentlich-rechtlichen oder die öffentlichen Kommunen auch dran zu halten. Und insofern sind die Bedingungen dessen, dass du das auch datenschutzkonform, Fabian hat das ja gerade gesagt, dass das sofort zu löschen ist, wenn da nichts da drauf ist, was relevant ist für den gesetzten Zweck, dann ist das, eine technische Möglichkeit. Ob man es will, ist trotzdem noch eine andere Frage, sage ich mal so.
Ja, jetzt haben wir schon einiges gesprochen über die Themen des Mobilitätsausschusses, über den Klimamobilitätsplan. Fabian, vielleicht einfach als Abschluss, du hast gerade schon einige Maßnahmen erwähnt, die die Stadt ergreifen könnte. Vielleicht nochmal zwei Maßnahmen, die jetzt dringend angegangen werden sollten, um hier relevante Verbesserungen auch was den CO2-Ausstoß angeht, in Freiburg zu erlangen.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass dieses Scanfahrzeug ein wichtiger Meilenstein sein kann. Da muss man natürlich dahinter sein und das auch umsetzen. Die Größenanpassung bei den Bewohnerparkausweisen, die muss auch umgesetzt werden. Da muss einfach mehr Druck dahinter kommen. Ja, Maßnahmen gäbe es viele. Ich habe es mit der Colombi-Garage, mit der Rotter-Garage im Colombi-Quartier, hatte ich vorhin schon erwähnt. Ich glaube tatsächlich, wir dürfen uns nicht weiter der Illusion hingeben, den Menschen verkaufen zu wollen, ihr dürft alles weitermachen wie bisher und dann wird sich was ändern. Wenn wir objektiv erkannt haben, dass wir Änderungsbedarf haben, müssen wir die Maßnahmen umsetzen, von denen wir wissen, dass sie zum Erfolg führen und dürfen nicht immer uns hinter dem Argument verstecken, wir müssen ja alle mitnehmen, weil dann bleiben wir stehen.
Ich denke, auch alle werden mitgenommen werden, wenn sie die Resultate sehen für ihre eigene Aufenthaltsqualität in dieser Stadt und das Zusammenleben können. Das beweist auch für mich in gewisser Weise auch sowas wie Paris oder sonst was, oder solche Städte.
Da wollte ich auch fast noch drauf eingehen, auf das Positivbeispiel Paris, wo sich ja wirklich in den letzten Jahren sehr viel, zumindest was man hier so mitkriegt, verändert hat. Ja, soweit Fabian Kern vom VCD und unser Gemeinderatskorrespondent Michael im Gespräch zum Mobilitätsausschuss des Freiburger Gemeinderats zum Klimamobilitätsplan Freiburg 2030.
Das war ein Studiogespräch zum Klimamobilitätsplan Freiburg und dessen Umsetzung mit Fabian Kern vom VCD Südbaden und RDL Gemeinderatskorrespondent Michael. Damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland am 23. März 2026 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.